ARD. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu Fakt ab, eine Woche Wissenschaft. Mit mir, Sina Kürz, und mit der anderen Frau.
Julia Nestlen, hallo!
Liebe Grüße an Charlotte an dieser Stelle, die ist heute nicht dabei.
Die ist heute nicht dabei, ja. Sina, wie geht's dir? Was ist bei dir Wissenschaftliches über den Schreibtisch geflattert?
Oh, ich habe eine wunderschöne Story für alle Kaffeeliebhaber. Und davon gibt es ja eine Menge, vor allem in der Wissenschaft, wie ich das so aus eigener Erfahrung sehen kann. Da ist eine schöne Studie diese Woche rausgekommen. Die müssen wir alle kennen, das ist wichtig.
Kaffeestudien gibt es echt wie Sand am Meer, ne?
Es
wie Kaffee,
ist ganz
wie Kaffeebohnen in der Kaffeemahlmaschine.
Ja, wie Kaffeepulver. Also, jetzt wollte ich es einfach wiederholen, ja. Das, was du sagst, ja. Ich hatte übrigens heute auch einen Kaffee, falls es jemand merkt.
Ich hatte noch keinen, vielleicht
okay.
Merkt man das auch.
Schöne Dynamik.
Ja, also eine schnelle und eine langsame Person. Und wir kommen auch zu einem sehr langsamen Tier direkt zum Anfang, und zwar zu einer Schildkröte. Na, manche erreichen ja im Leben so mit 20, 30 die ersten Meilensteine, vielleicht Kind, Haus, vermeintliche Meilensteine. Andere lassen sich sehr viel Zeit. Schildkröten zum Beispiel oder diese Schildkröte, von der ich euch erzählen möchte, die hat sich mit dem Kind jetzt Zeit gelassen, bis sie 100 Jahre alt war. Oder mehr oder weniger 100 Jahre. Also man weiß es bei Schildkröten ja nur so lirum larum teilweise. Bei ihr denkt man, sie ist mindestens 97. Vielleicht ist sie auch schon 100.
Also da kannst du ja gar keinen Kontakt mehr zu deinem Kind haben, ne? Da bist du ja generationsmäßig so weit entfernt. Also kannst ja gar kein Bonding aufbauen. Also es ist nicht in Ordnung. Man sollte mit 18 sofort schwanger werden. Ganz klar.
Also da liegen mehrere Generationen dazwischen.
Ja.
Es ist auf jeden Fall eine Santa Cruz Riesenschildkröte. Sie heißt Mami. Da fing schon meine erste Frage an. Wenn sie mit 100 das erste Mal Mami geworden ist, warum hieß sie dann ihr ganzes Leben schon Mami? Oder hieß sie bisher ganz anders? Oder hatte sie gar keinen Namen? Oder kriegt man als Frau als ersten Namen, wenn man Kinder hat? Was für eine sexistische... Egal. Ja. Naja.
Ach, schön,
auf jeden
schön.
Fall wohnt sie im Zoo Philadelphia. Und sie gehört zum Artkomplex der Galapagos-Riesenschildkröten, also zu den größten Landschildkröten der Erde.
Ja, sie sieht auch so aus. Also ich habe es mir mal gegoogelt und so wie man sich so diese Standard-Riesenschildkröten vorstellt, so sehen die aus. Sehr
genau.
Süß.
Und für den Zoo ist es jetzt eben was Besonderes, dass sie 16 Eier gelegt hat und da auf jeden Fall schon 4 geschlüpft sind weil das einfach das erste Mal ist, dass diese Art im Zoo sich fortgepflanzt hat, erfolgreich, und sie ist eben die älteste von den in Gefangenschaft lebenden Riesenschildkröten ihrer Art, die sich erfolgreich bis zum Schlüpfen durchgerungen haben. Sagen wir es so. Also muss so ein paar Einschränkungen treffen. Ich habe mich gefragt, warum hat es so lange gedauert bei dieser Frau? Hat sie sich jetzt irgendwie einen jungen Hüpfer geangelt oder hat es total lang gedauert, bis sie da einen gefunden hat? Der Partner, mit dem das Ganze passiert ist, heißt Abrazo oder Abrazo, ich weiß es nicht.
Ja, Abrazo.
Abrazo ist ja die Umarmung auf Spanisch. Das ist eigentlich ein sehr süßer Name, mit Doppel-Z, deswegen weiß ich nicht so ganz. Und er ist auch um die 100 Jahre alt. Also sie hat in derselben Generation, Tinder for Silver, Silberrücken benutzt.
Tinder for Silver, ich wollte gerade sagen, nächster Skandal, dass sie sich einen jüngeren Schildkrötenboy gesucht hat.
Golden Bachelor, genau, hat sie gemacht sozusagen. Und bei Schildkröten kann man sich aber oft nicht so sicher sein, wer der Vater ist, weil weibliche Schildkröten haben eine besondere Fähigkeit. Die können nämlich Sperma 4 Jahre lang in so ein Täschchen stecken und sich dann selbst überlegen, wann sie denn jetzt mal so, ne?
Ach, krass.
Wollen. Aber er ist einfach der einzige Mann in diesem Gehege. Das heißt, es ist naheliegend, dass er es vielleicht dann doch ist.
Aber das ist ja abgefahren. Also die können das sozusagen einspeichern und sagen, nee, ich baue jetzt erstmal meine Karriere auf und dann nutze ich das Sperma, was ich jetzt hier eingesammelt habe.
Korrekt. Ja, finde ich auch richtig abgefahren. Die beiden sind Teil eines Zuchtprogramms, und man muss auch sagen, Mamis Gene, die waren ja noch gar nicht in dem Zuchtprogramm drin, weil sie ja noch nie Kinder bekommen hat. Mhm. Die sind eben besonders wertvoll natürlich dafür. Aber wenn man ganz streng ist, ist sie gar nicht das erste Mal Mutter geworden. Sie hatte nämlich schon mal 4 Schildkrötenbabys, aber da wurde sie halt so mit einer anderen Schildkröte gepaart, was eine andere Subspezies war, und deswegen haben die nicht lang überlebt. Ne? Das ist oft das Problem beim Nachzüchten, dass man dann eine andere Subspezies mit denen irgendwie paart, weil man dann noch will, dann kommt was raus und dann merkt man, die sind nicht lebensfähig. Also so richtig zählt es halt nicht.
Ah, okay.
Mhm, genau. Mhm. So.
Ach so, deswegen zählt das nicht. Na gut.
Ja, deswegen zählt es nicht für den Zoo, aber ich habe da schon ein bisschen nachrecherchiert und habe gemerkt, naja, also mit der Überschrift, man ist irgendwie älteste Schildkröte ever, müssen wir vorsichtig sein. Also, es wurden auf jeden Fall Eier auf verschiedene Temperaturen ausgebrütet. 8 Eier wurden auf weiblicher Temperatur ausgebrütet, über 29,5 Grad. Bei Schildkröten hängt es nämlich dran, das Geschlecht, auf wie viel Grad die gebrütet wurden. Und 8 auf männlicher Temperatur, auf 28 Grad. Und 4 sind jetzt eben schon geschlüpft. Alles Weibchen. Der Rest könnte noch schlüpfen.
Hä, ich habe schon wieder eine Zwischenfrage.
Ja.
Das habe ich jetzt nicht verstanden. Also, ob es jetzt eine weibliche Schildkröte oder eine männliche Schildkröte wird, hängt von der Brüttemperatur ab. Das ist alles?
Wie, das ist alles?
Also daran kann ich einstellen, sozusagen, wenn ich das Ei jetzt unter die Infrarotlampe packe oder so, daran kann ich einstellen, welches Geschlecht dabei rauskommt.
Ja, das stimmt absolut. Auch bei Krokodilen ist das auch so. Je nach Temperatur, Weibchen oder Männchen. Kann man sich jetzt fragen, warum sich die Natur das ausgedacht hat, ne?
Ja, aber es ist einfach wahrscheinlich evolutionär, hat sich das einfach schon so weit entwickelt. Bei uns, wir sind ja noch ganz am Anfang.
Ja, das stimmt.
Und da ist Evolution halt schon durchgespielt, ne? Schon perfekt, alles perfektioniert. Krass.
Ja, das Internet ist natürlich jetzt der großen Überzeugung, dass diese 4 Schildkröten nach den Ninja Turtles benannt werden sollten. Leonardo, Donatella, Raffaella und Michelangelo.
Ach, ich dachte gerade so, hä, der heißt nicht Leonardo, der heißt Leonardo. Ach so.
Okay. Naja, was denn ja? Die Frauen sind ja zuerst.
Ja, verstehe.
Ich habe noch ein paar süße Dinge über Schildkröten gelernt oder über diese Riesenschildkröten. Die sind wirklich sehr gemütlich. Die bewegen sich manchmal am Tag nur so zwischen 21 oder 730 Metern, wenn sie sehr aktiv sind. Ich dachte so, ich will nicht an meine Schrittstatistik im Homeoffice denken, die ist manchmal geringer. Wenn ich ehrlich bin.
Ehrlich?
Ja. Und wenn sie um Nistplätze kämpfen, ne? Das musste Mami jetzt wahrscheinlich nicht machen, weil sie natürlich auch irgendwie einen Platz hatte dafür im Zoo. Dann kommen die Weibchen so zusammen und fauchen sich an. Und wer gewinnt, wer sein kleines Köpfchen an dem kleinen Schildkrötenkopf höher recken kann, gewinnt dann den Nistplatz. Berührend oder so oder angreifend tun die sich nicht. Es wird ein bisschen gefaucht.
Und der Kopf wird gestreckt.
Und wer weiter oben ist, der hat gewonnen. Das ist schon sehr, sehr süß.
Ja, das finde ich auch gut. Das ist doch eine schöne Art, um irgendwelche Differenzen zu klären.
Ja, finde ich auch. Sollten wir vielleicht auch mal öfter machen oder mal ausprobieren. Ich habe dann noch geguckt, wie es eigentlich bei Menschen ist. Wie alt, ne? Also wir haben ja Wechseljahre, wie übrigens auch ganz wenige andere Tiere. Das ist sehr, sehr, sehr selten.
Ach krass.
Nur Schimpansenweibchen haben auch Wechseljahre und 5 Zahnwalarten, von denen man das weiß. Unter anderem Orcas beispielsweise. Orcas kommen nach 40 Jahren in die Menopause und können aber bis 90 werden. Das ist ja gar nicht so anders als bei Menschen. Also Menschen kommen ein bisschen später in die Menopause, meine ich. Aber ja. Und es gibt angeblich die älteste Mutter der Welt, Eramati Mangama, die angeblich im September 2019 mit 73 Jahren noch Zwillinge zur Welt brachte, aber durch künstliche Befruchtung.
Okay.
Bei Mami war das alles natural. Ja. Der Zoo Philadelphia ist auch dafür bekannt, dass man häufiger kopulierende Schildkröten beobachten kann.
Das ist natürlich auch was, womit man hausieren gehen kann als Zoo, ne? Also man braucht immer ein Alleinstellungsmerkmal. Klar. So, die Physik hat ja eine Antwort auf die wichtigen Fragen der Welt und die beschäftigen sich auch mit Pflanzen, mit sehr wichtigen Pflanzen. Klimakrise bedroht ja die Pflanzenwelt und eine Pflanze, die für uns überlebenswichtig ist, Julia, das ist die Coffea arabica.
Mhm. Kaffee.
Allgemein bekannt als Kaffee, genau. Kaffee wird teurer und deswegen haben sich ForscherInnen gefragt, wie kann man vielleicht aus wenig Pulver trotzdem einen starken Kaffee rausbekommen. Also ist es wirklich von der Pulvermenge abhängig oder können wir vielleicht ein bisschen Pulver einsparen und dann mit der richtigen Technik einfach arbeiten? Eine Studie, die diese Woche rauskam in der Physics of Fluids, wurde es veröffentlicht.
Mhm.
Und ist von der University of Pennsylvania, um mal hier die Hauptcharaktere alle erstmal zu nennen. So, ich dachte als erstes, das wird doch schon in 3 Millionen YouTube-Videos garantiert besprochen worden sein. Also diese Studie ist eigentlich irrelevant.
Von diversen Männern mit Rennrädern an der Wand.
Ja. Habe ich auch direkt gedacht. Und es ist auch so, also ich habe auch sofort ein Video gefunden auf YouTube, wo ein Dude genau erklärt und auch wirklich sehr präzise. Und man hat ja wirklich das Gefühl, Kaffee ist ein absolutes Einsteigerthema in die MINT-Fächer. Schade, dass Kinder jetzt nicht die typischen Kaffeetrinker sind oder Kaffeeliebhaber, weil das wäre natürlich super für die Nachwuchsförderung. Aber die Leute werden wirklich zu den präzisesten WissenschaftlerInnen, wenn es um Kaffee geht. So, und dann kamen jetzt echte WissenschaftlerInnen und haben gesagt, okay, wir gucken uns jetzt mal eine Kaffeemethode an, eine Zubereitungsmethode, die auf der ganzen Welt beliebt ist und auch schon alt und auch immer wieder beliebter wird, und zwar der Filterkaffee.
Mhm.
Sorry an alle Siebträgermaschinen da draußen. So, wie geht Filterkaffee für alle, die trinken? Ich erkläre es aber. Filter, Kaffeepulver rein, stellt man über eine Kanne, ne, und dann kippt man eben vom Wasserkocher, heiß oder wie auch immer das Wasser erhitzt wurde, heißes Wasser, gießt man in den Filter rein, ne, vermischt sich mit dem Pulver und unten durch den Filter tropft dann das wichtige Getränk.
Yes.
So. Und da gibt es natürlich eine ganze wissenschaftliche Abhandlung auch schon vorher drüber, aber die ForscherInnen haben sich jetzt genau damit beschäftigt, wie die, ist ja Physics of Fluids, ne, wie wir den Wasserstrahl sozusagen am besten aufbauen können. Ne? Also der Wasserstrahl, der da so reingegossen wird, ne, musst du dir vorstellen, da kommt so ein kleiner Strahl Wasser raus. Ne, welche Eigenschaften sollte der haben und vor allem auf welcher Höhe sollte der eingeschüttet werden? Also je nachdem, wie hoch du die Kanne sozusagen hältst, ne, und der Wasserstrahl dann schön runter tropft oder runterfließt in den Filter. Das war sozusagen das, was die sich anguckt haben.
Okay, ich bin verwirrt, weil ich dachte, bei Filterkaffee geht es darum, dass das Wasser da kurz drin steht und dann durchsickert. Und nicht, dass das aufgegossen werden, dass es da schon anfängt. Oha.
Also natürlich fängt es so an, weil du hast ja den Filter, dann hast du das Kaffeepulver da drin und dann kommst du mit der Kanne, mit dem heißen Wasser und kippst das da rein.
Ja.
Und da fängt die Technik an, Julia.
Okay.
Da fängt die Technik an. Also kippst du einfach direkt alles rein oder machst du so einen kleinen, präzisen Strahl.
Mhm.
Dann hast du ja da so ein Becken von Wasser drin, ne? Weil das fließt ja nicht alles komplett durch, sondern dann staut sich erstmal Wasser. Dann hast du einen kleinen Wasserpegel. Wie hoch sollte der sein? Gießt du dann direkt nach oder machst du kurz eine Pause, ne?
Mhm.
Muss das Wasser dann nochmal aufgekocht werden? Also ich bin jetzt auch schon wieder völlig überfordert, aber ich bleibe einfach mal bei dem, was in der Studie war. Es ist tatsächlich nicht so wichtig, wie viel Kaffeepulver wir drin haben, weil das ist ja unsere Ausgangsfrage gewesen, ne?
Ja.
Sondern man kann das Kaffeepulver reduzieren und die Stärke des Kaffees ist nämlich auch abhängig von der Durchflussrate und der Ausgusshöhe, sage ich mal. Also wie hoch, von wie weit oben du das reinkippst.
Mhm.
Empfohlen wird ein sogenannter Schwanenhals-Wasserkocher.
Ah, ja.
Kannst du dir was darunter vorstellen?
Wie so eine Gießkanne sehen die aus, ne?
Ja, also wirklich auch, also du hast echt einfach so eine Kanne, ne? Und da ist dann unten quasi wie draufgesetzt einfach so ein dünnes Rohr, was irgendwie geschwungen ist wie so ein Schwanenhals wirklich. Ne? Es ist relativ dünn und wenn du dann eben ansetzt, dann fließt das Wasser da durch und wird eben ein präziser Wasserstrahl, sage ich mal, mit den richtigen physikalischen Eigenschaften.
Ja, okay. Die 5 Kaffeekörnchen, die ich dann am Ende noch habe, auf die ich mein Pulver reduziert habe, muss ich ja auch treffen.
Ja, genau. So, und jetzt kommt es halt drauf an, wie hoch du den hältst, ne? Wenn du jetzt ganz niedrig eingießt, ne, dann hat es nicht so viel Pressure, ne? Das heißt, du hast ja dann so einen Wasserpegel da schon, ne? Und da fällt dann irgendwie der Wasserstrahl drauf, ne? Der kann nicht tief genug rein, ne? Der kommt quasi nur an die Oberfläche und fängt nicht an, das Kaffeepulver da unten drunter zu durchmischen.
Okay.
Könnt ihr euch das alle vorstellen? Das ist echt schwierig gerade zu beschreiben.
Ja, kann ich mir vorstellen, ja.
So, wenn du den aber zu hoch hältst, ne, nehmen wir das andere Extrem. Ne? Also wenn du von deinen Armen ganz hoch streckst und von ganz weit oben das Wasser da rein plätschern lässt, ist ja schon das Wort plätschern, ne? Kannst du dir vorstellen, dann bilden sich vielleicht auch so kleine Bläschen. Ne? Dann zieht das zu viel Luft mit in das Wasser unten, wo das Kaffeepulver ist. Ne? Dann entsteht wieder Auftrieb. Ne? Damit kann dieser Wasserstrahl nicht in das Kaffeepulver unten reingelangen. Ne? Das soll ja so ein bisschen aufmischen, durchmischen. Und das funktioniert nicht. Ne? Oder noch viel schlimmer, ganz schlimm, der Wasserstrahl bricht, weißt du? Wenn du es zu weit oben machst, dann tröpfelt das am Ende nur noch. Dann entstehen so Wassertropfen. Aufgebrochener Wasserstrahl, kannst den Kaffee komplett wegschütten. Also das geht überhaupt nicht. Alle Baristas wissen genau, wovon ich spreche.
Mhm.
Es ist wirklich so, ich kann es mir wirklich vorstellen, das ist nicht gut. Also der Wasserstrahl muss konstant bleiben und du musst eben die Höhe so einstellen, ne? Kannst ja dann auch ein bisschen variieren, ne?
Ja.
Ist halt die richtige Technik, ne? Musst du vielleicht musst du mal 2-3 Kanten machen. So variieren, dass du eben genau den richtigen Wasserstrahl hast. Und dann kannst du auch mal einen Löffel Kaffeepulver weglassen. Dann hast du einen konzentrierten Wasserstrahl.
Aber haben sie jetzt irgendwie eine Formel für die richtige Höhe und so hoch, so wenig, also das irgendwie korreliert miteinander?
Nee, eine Formel habe ich da jetzt nicht gesehen.
Mhm.
Es geht einfach nur darum, sie haben anfangs tatsächlich sich so dieses Durchmischen angeschaut, nicht mit Kaffeepulver, da kannst du ja nicht so gut durchsehen, sondern die haben wirklich so ein Silikat genommen, so ein durchsichtiges Silikat in einem durchsichtigen Trichterfilter, wo du dann sehen kannst, wenn du da Wasser reinkommst oder eine Flüssigkeit reinschüttest, kannst du halt sehen, wie das so durchmischt. Ne? Kannst ja nicht in Kaffee, kannst ja nicht so reingucken in Kaffeepulver. So, das haben sie sich angeguckt und haben eben gesehen, dass diese Durchmischung, je nachdem, wie du diesen konzentrierten Wasserstrahl da drauf fallen lässt, dass das Pulver trotzdem gut genug zirkuliert, je nachdem, auf welcher Höhe das ist. Und das ist eben wichtig, um die beste Extraktion zu haben von den Kaffeestoffen. Das sind am besten, die sich lösen. Und das haben sie dann wiederum nochmal getestet mit richtigem Kaffee und da eben geschaut, wie stark waren die Kaffeestoffe dann gelöst im Kaffee. Also wie stark war der Kaffee sozusagen. Genau die Sachen haben die sich angeguckt und eben gesehen, es hängt sehr viel davon ab, wie du den Wasserstrahl da drauf fallen lässt.
Aber du kannst mir jetzt nicht sagen, okay Julia, du kannst einen Löffel weglassen, wenn du dir so einen Schwanenhalskocher kaufst und Julia, von 50 Zentimetern weiter höher hoch einschenkst.
Ich muss ein bisschen lachen, du bist wirklich süß. Also denk doch mal nach. Also es kommt darauf an, was für ein Schwanenhalswasserkocher du hast. Es kommt darauf an, welche ja, Temperatur der Kaffee hat. Ja, dann ich weiß ja auch nicht, was für einen Filter du benutzt. Ne? Also da müssen wir wirklich sehr, sehr deep reingehen. Das reicht nicht. Ich weiß ja auch gar nicht, was der Mahlgrad von deinem Kaffee ist. Also dass du so eine Basic-Frage mir dann stellst, kannst du doch eigentlich schon denken, dass du da keine einfache Antwort kriegst.
Ja, okay, Sina. Ich sehe es schon kommen. Nächste Woche kaufst du den Rennrad und gehst bouldern.
Es ist wirklich total krass. Ich habe auch ein Buch gefunden. Das ist, glaube ich, auch so eine Bibel für WissenschaftlerInnen, die auch gleichzeitig totale Kaffee-Nerds sind. Von Jonathan Gagne, der ist Astrophysiker und auch kompletter Kaffee-Nerd und hat eben ein Buch geschrieben, The Physics of Filter Coffee. Das ist so eine richtige Abhandlung. Da gibt es Kapitel wie Wasserversickerung, Mahlgrad, Filter, Wasser, also auch Chemie und so. Du guckst chemische Sachen, du guckst in dieses Buch rein und ich hatte wirklich das Gefühl, ich habe ein Physikbuch offen. Es ist einfach unglaublich. Die Leute rasten alle komplett aus. Aber ist doch schön, haben sie ein Hobby.
Ja, und haben einen Grund, ganz viel in der Kaffeeküche rumzuhängen. Nach unseren Forschenden, die leider Kaffee trinken mussten, habe ich eine Forschungsgruppe, die leider eine Reise nach Bolivien machen musste. Oh nein, die tun mir so leid. Ja. Die haben nämlich sich südamerikanische Haubenkapuzineräffchen unter anderem in einem Schutzreservat angeguckt und haben Sensoren an deren Hälse gehängt und deren Rufe untersucht und haben herausgefunden, Affen jodeln besser als Menschen. Jodeln, ne? Diese Gesangsart. Diese genau. Und ich sag mal so, ich habe ein Hörbeispiel dabei. Hören wir doch einfach mal rein. Man hört dann erst den Affen, wie er normal seinen Ruf macht und dann das Ganze nochmal viermal verlangsamt.
Das erste soll schon jodeln gewesen sein.
Ja, sie sagen halt, vor allem, wenn man es so langsam macht, hört man, wie sich die Stimme der Affen so überschlägt.
Ah, ja, ich muss nochmal reinhören gerade. Ah, doch, ja, gerade bei der langsamen Aufnahme finde ich aber schon, dass man gerade so am Ende dann diesen Sprung hört, ja.
Okay.
Ganz leicht hört man es, ja.
Also diesen Vergleich zum alpenländischen Kulturgut, sage ich mal, zieht auf jeden Fall dieses internationale Forschungsteam im Journal Philosophical Transaction of the Royal Society B. Und sie haben sich mehrere Affenarten hier angeguckt und die besten Jodler waren wohl die Klammeraffen. Die haben wohl bis zu 4 Oktaven Jodelumfang geschafft.
4 Oktaven?
Mhm.
Ach du Scheiße.
Also wir Menschen, wir jodeln normalerweise mit einem Oktavsprung. Sonst so ein Stimmumfang kann so 2-3 Oktaven auch sein bei untrainierten Menschen. Und wenn jetzt so ein Affe über 3 Oktaven oder 4 Oktaven jodeln kann, dann kann man möglicherweise die Aussage treffen, Affen jodeln auf jeden Fall mit einem größeren Stimmumfang als Menschen. Ich weiß nicht, ob man sagt, sie jodeln besser oder schöner.
Also das ist auf jeden Fall die Mariah Carey der Primaten. Dann.
Die Mariah Carey der Privaten.
Ja.
Ich habe auch nochmal geguckt, das sind auf jeden Fall keine bayerischen Affen gewesen. Die waren auf jeden Fall nur in Südamerika. Ja, genau. Also, und ja, genau. Die Frage ist, wie machen sie das und warum machen sie das so ein bisschen? Fast alle Primaten außer die Menschen haben im Kehlkopf kleine Membranen auf den Stimmlippen. Wir haben nur Stimmlippen, andere haben noch kleine Membranen obendrauf. Und das bedeutet, dass dann 2 verschiedene Arten von Schwingungen im Kehlkopf passieren können. Einmal nur die Stimmlippen. Und dann klingt das so wie beim Menschen so ein bisschen. Und im zweiten Modus sozusagen können diese Membränchen, ich weiß gar nicht, was der Plural ist, mitschwingen in einer höheren Frequenz. Und das erleichtert denen dann diese abrupten Sprünge in den Oktaven. Also wir haben mehr Gewebstrukturen und diese Gewebstrukturen, die ermöglichen diesen Unterschied. So. Aber ja, was könnten die Affen damit machen? Ich habe einen bösen Kommentar gelesen, sie könnten ja mit den anderen Affen im Musikantenstadel auftreten.
Da war ein Freund des Schlagers, ja.
Richtig. Vielleicht nochmal kurz kulturhistorisch, warum ist das oder wie ist es bei Menschen eigentlich verbreitet, dieses ganze Jodeln? Also es gibt es wohl vermutlich schon sehr lange, auch schon, keine Ahnung, antike, mehrere tausend Jahre, zur Verständigung in den hohen Bergen genutzt worden. Ne, wenn du einfach deine Stimme so überschlägst oder so ein Jauchzer, so Jollari, loslässt, das hört man einfach sehr weit durch die hohen Frequenzen. So kann man entweder Kühe reinholen oder auch der Liebschaft auf der anderen Alm da drüben sagen, dass man jetzt Zeit hätte oder so. Und das Interessante ist aber, wir verbinden es ja voll so mit dem Alpenraum, aber diese Singtechnik, dieses Überschlagen, das findet man in voll vielen Kulturen auf der ganzen Welt. Also vor allem in Bergregionen, in China, in den Highlands, im Kaukasus, in den Karpaten, sogar irgendwie in Australien bei den Aborigines. Und also das ist gar nicht nur so bayerisch. Mhm. Aber natürlich hält eine Bayerin ein Weltrekord im Schnelljodeln.
Im Schnelljodeln?
Ja, oh, 24 Töne in der Sekunde schafft sie. Das ist die Uschi Bauer. Und die
heißt Uschi Bauer.
Die, ja, wie schön. Die war neulich im SWR zu Gast und wir könnten das uns kurz anhören.
Oh Gott, bitte, bitte.
Also das ist der Dreifachschlag gewesen damals für meinen Weltrekord und der geht so. Das klingt am Schluss wie Hundegebell.
What the hell? Also dass sie das, was ich total krass finde, ist ja auch eine wirklich gute Kontrolle über die Stimme, dass sie das dann über die erst so langsam anfängt und dann auch schneller wird. Das ist halt so richtig in control.
Es ist komplett crazy.
Krass.
Also mich würde interessieren, was Uschi zu den Affen sagt oder was die Affen zu Uschi sagen. Wenn sie sie sehen, fällt ihnen wahrscheinlich die Kinnlade runter. Aber ja, Jodeln hat eine große Kulturgeschichte. In den napoleonischen Kriegen war es ein Zeichen von Rebellion. Später, natürlich, das möchte ich jetzt auch nicht ganz ausschließen, war es ein Ausdruck der arischen Kultur im Nationalsozialismus. Wobei die Schweizer, bei denen war dann Jodeln ja auch schon verbreitet, die haben sich überlegt, ach na, Mist, jetzt müssen wir da ein Pamphlet schreiben, was ganz klar beschreibt, warum sich das Schweizer Jodeln von dem nationalsozialistischen Jodeln abhebt. Ich habe es nicht gefunden, aber mich würde wirklich sehr interessieren, was da drin steht. Aber ja.
Ja, das ist wirklich gut.
Die Frage ist jetzt natürlich, können wir jodeln? Sina, kannst du jodeln?
Ja, ich bin ja im Moment noch so ein bisschen am Husten.
Da kann man die Stimme natürlich jetzt nicht überstrapazieren. Ne? Das ist,
bin auch leider erkältet. Also normalerweise bin ich natürlich absolute Jodel-Expertin. Aber heute geht es mir irgendwie nicht so gut. Deswegen ist leider heute nichts.
Oh nein, das verschieben wir wohl auf ein andermal.
Die University of California hat eine Methode entwickelt, wie Pflanzen sich selbst auslöschen können, Julia.
Cool. Welche Pflanzen?
Ja, genau. Ich dachte auch kurz, super, das brauchen wir, weil wir brauchen echt viel mehr Hilfe bei der Waldrodung. Es wäre echt gut, wenn wir mal da so ein bisschen mehr forschen. Nee, ruhig bleiben. Es geht um Pflanzen, die auch ein Problem sind. Ne? Unkraut, parasitäres Unkraut zum Beispiel.
Okay.
Gibt es in vielen Ländern, gerade in den Sahara-Gebieten zum Beispiel, gibt es Pflanzen, die sich an die Getreide befallen. Ne? Da sind Millionen Hektar betroffen jedes Jahr und dann ist die Ernte im Arsch. Deswegen ist es schon ganz gut, wenn man sowas vielleicht im Griff hat. So.
Ja.
Und da gibt es eine Pflanze, das wird auch afrikanisches Hexenkraut genannt.
Mhm.
Die setzt sich sozusagen an die Wurzeln der Nutzpflanzen und entzieht denen dann die Nährstoffe und zerstört damit die Ernte. Also deswegen können die Nutzpflanzen dann halt nicht mehr richtig wachsen. Ne? Aus diesem Grund gibt es halt auch sowas wie Pestizide, damit man eben genau solchen Problemen Herr wird. So, und dann haben sich Forschende gedacht, da muss es doch noch eine andere Lösung geben. Und die gibt es in dem Hormon Strigolacton, ein Pflanzenhormon, verantwortlich für ganz viele Vorgänge in der Pflanze, zum Beispiel für Wachstumsprozesse, wie viel Ähren so eine Pflanze zum Beispiel ausbildet, ne? Dafür ist das Hormon mit verantwortlich, ne? Oder wenn eine Pflanze irgendwie unter Stress ist, wie dann das Wachstum sich verändert. Also dafür ist dieses Hormon verantwortlich. Und es wird von der Pflanze auch ausgeschieden, um bestimmte Pilze zum Beispiel anzulocken. Also die strahlt dieses Hormon dann aus oder scheidet es aus und dann werden bestimmte Pilze angelockt, die sich dann auch an die Pflanze irgendwie dran setzen und davon profitieren die Pflanzenwurzeln.
Aha.
Also das macht die Pflanze auch, weil sie dann eben so ein bisschen Hilfe braucht oder ein paar Pilze einfach mit am Start haben möchte. Aber auch das Unkraut erkennt diese Hormone, wird dann auch angelockt, setzt sich an die Wurzeln und erzieht der Pflanze die Nährstoffe. Das ist das Problem.
Mhm.
Und jetzt haben wir eine Studie gefunden vom Januar, wo eben entdeckt wurde, wie man dieses Hormon künstlich herstellen kann, mithilfe von Bakterien und Hefe. Also kannst du einfach in den Supermarkt gehen, kannst du selber Strigolactone sozusagen herstellen. Und dann hast du eben dieses künstliche Hormon. Und das ist jetzt der Trick einfach. Dieses künstliche Hormon wird einfach verteilt auf der Erde, noch bevor irgendwie die ganzen Nutzpflanzen gewachsen sind. Dann kommt die parasitäre Pflanze und denkst, ah cool, jetzt kann ich hier ein bisschen parasitieren.
Mhm.
Dann findet sie aber keine Wurzeln für die Nährstoffe, um die abzuziehen. Und dann wächst sie sich sozusagen tot. Das wird Weed Suicide Strategy genannt. Was für viele Deutsche vielleicht eher nach einem Problem zur Cannabis-Legalisierung klingt. Tja, sorry, den musste ich bringen. Aber genau, das ist der Trick dahinter. Ist das nicht schön, Julia?
Also ich sag mal so, klingt immer risky, einfach Hormone auf die Erde zu schmeißen. Ja. Weiß ich nicht.
Weiß ich auch nicht. Pflanzenhormone. Aber ich meine, wenn es, vielleicht verschwindet es ja dann einfach in der Erde.
Und also das Unkraut erkennt das Hormon und dann...
Genau, das wird dadurch auch zum Wachstum dann angeregt. Ne? Denkt so, ah okay, hier ist die Nutzpflanze, die ich vampirmäßig aussaugen kann.
Ja.
Und dann ist da aber gar keine Nutzpflanze. Das heißt, dieses Unkraut ist umsonst gewachsen, bekommt keine Nährstoffe. Ja. Die es ja nur kriegt, weil es ein Parasit ist. Aber wenn nichts zum Parasitären da ist, dann wächst es sich sozusagen tot. Und dann ist diese Erde schon mal befreit sozusagen von diesem Unkraut.
Ah, das macht dann, man, bevor man dann was aussät.
Das macht man, bevor die Nusspflanze gesät wird, genau.
Okay, weil ich dachte so, ja, okay, Glückwunsch, dass das auf einem leeren Feld funktioniert. Also.
Ja. Nee, aber dann hast du das schon mal, das Problem, bist du dann schon mal los.
Okay, naja, jetzt müsste man halt dann auch irgendwie Pollenflug oder sowas verhindern oder das Unkraut dann noch später auch noch zufällig vom Nachbarfeld hinüberspaziert. Aber an sich, ja klar, also wenn man dadurch andere Pestizide verringern kann und man wirklich sich sicher ist, dass dieses Hormon in der Erde gut aufgehoben ist, klingt es dann nach einer Lösung.
Ich finde es ja einfach so krass, dass so eine Pflanze sich dann tot wächst. Einfach. Ja. Sie wächst und dann einfach so wegverhungert, weil sie dachte, ah, hier gibt es was zu futtern. Als hättest du jetzt irgendwie gerufen, Leute, es gibt Essen, dann kommst du irgendwie ins Esszimmer und es ist nichts da.
Ja, und zwar
und
immer wieder. Und zwar
immer wieder.
Da vorläufst du Marathon. Ja. Ist nichts mit Carbo-Loading am Ende oder sonst wo.
Genau so ist das. Ja.
Ein bisschen fies, aber wir versuchen ja an allen Ecken und Enden der Katastrophe, die wir Menschen auf der Erde angerichtet haben, Herr zu werden.
Genau, ja,
so
genau.
Wie auch bei den Schildkröten. Wir haben sie eben aussterben lassen. Jetzt versuchen wir sie irgendwie wieder zu vermehren. Beim Unkraut irgendwie haben wir es geschafft, dass wir Pflanzen mehr Platz einräumen als anderen Monokulturen. Auch super Idee. Wir denken uns immer wieder Sachen aus, um da vielleicht was dran zu ändern.
Ja, das ist jetzt so der Punkt. Ne? Also man hat eine Lösung für ein Problem und dann ist man immer ganz gespannt, welches Problem dann aus dieser Lösung sich vielleicht noch entwickeln wird. Ne?
Okay. Richtig. Welches Problem kommt denn als nächstes?
Was wird jetzt dadurch das Problem? Wir bleiben dran.
Ja, wir bleiben dran hier bei Fakt Up für euch.
Ja, für Gärtner-Tipps habe ich da übrigens nichts gefunden, weil wahrscheinlich sind alle sehr aufmerksam gewesen, wenn es um Unkraut geht. Und ich meine, wir sind jetzt im April, ne? So langsam muss man mal anfangen, den Garten wieder fresh zu machen. Aber ich würde davon abraten, in den Supermarkt zu gehen und Hefe und Bakterien irgendwie rum zu experimentieren und das dann im Garten auszusäen. Wobei, probiert's mal aus, mal sehen, was passiert.
Leute, in dem Sinne, viel Spaß beim Garten umgraben, beim Balkon wieder herrichten, vielleicht wird's jetzt ja langsam was, und beim Fakt abhören.
Ja, viel Spaß, bis nächste Woche.
Und wenn ihr gerade im Dating-Game verzweifelt, denkt dran, manche finden auch mit 100 erst die richtige Person, die Schildkröte, meine ich. Habt eine schöne Woche.
Tschüss.
Die Redaktion hatten Janine Funke und Chris Eckert. Idee Christoph König.
Und jetzt haben wir noch eine Podcast-Empfehlung für euch. 11KM, der Tagesschau-Podcast, hat nämlich Zuwachs bekommen. 11KM Stories, ein Storytelling-Podcast, bei dem ihr die AutorInnen bei herausragenden Recherchen begleiten dürft. Los geht's mit Lobbymachenschaften rund um PFAs. Das sind Chemikalien mit ziemlich praktischen Eigenschaften. Die sind unter anderem wasser- und schmutzabweisend und werden zum Beispiel für Outdoorjacken oder auch für Pfannen benutzt. Aber einige PFAs können auch krebserregend sein und gelangen beispielsweise durch Abwasser von Chemiefirmen in die Umwelt oder ins Grundwasser und letztendlich dann auch in unseren Körper. Und deswegen wollen der Journalist Johannes Edelhoff und die Journalistin Katharina Felke wissen, warum ist das eigentlich erlaubt? Und sie sind dabei auf eine sehr mächtige Chemielobby gestoßen und eine Einflussnahme, die bis ins Kanzleramt reicht. Die Story, das Gift in dir, hört ihr jetzt im neuen Feed von 11KM Stories in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.